dann kann ich entweder fragen, warum ist es nicht interessant, oder wenn ich die Kappa nicht habe, dann schmeiß es einfach weg. Also wenn du keine Kappa hast, dich damit zu beschäftigen, dann ist es dir ja auch unwichtig. Also das sage ich immer, wenn Leute sagen, ja, Jens, wer soll denn die 4000 Seiten, da habe ich keine Zeit zu. Ich so, das ist genau die Antwort. Wenn du keine Zeit hast, dann ist es dir selber nicht wichtig. Dann lass es bitte nicht online.
Die Plätzchen sind aufgegessen, der Glühwein ausgetrunken und sämtliche Raketen sind verschossen. Das heißt, wir können jetzt eigentlich loslegen. Die To-Dos aus 2024 haben wir brav abgearbeitet. Jetzt kommen unsere To-Dos für 2025. Und wir starten unsere Ausblickreihe auf das Jahr 2025 mit dem allgegenwärtigen, immer und schon ewig evergreen Thema SEO. Suchmaschinenoptimierung. Lieber Patrick, was sagst du dazu?
Nicht nur ich, sondern auch die Daten aus dem maschinellen Lernen sagen ganz klar, in dem Satz mit SEO taucht vor allem auch signifikant oft Jens Fauldraht auf. Und deswegen ist er hier, weil er direkt damit assoziiert wird. Fantastisch, dass du da bist, Jens. Wie geht's dir und was bringst du uns heute Schönes mit?
Genau, also erstmal sehr schön, wieder hier sein zu können. Machen wir jetzt schon, glaube ich, das dritte Mal, oder?
Es ist richtig.
Sehr, sehr schöner Termin. Da beginnt das Jahr immer fantastisch. Genau, also ich habe mir im Vorfeld ein bisschen was angeschaut und würde das Ganze, weil es so ein bisschen durcheinander geht, gerne in zwei Bereiche teilen. Einmal Google selbst. Da passiert eine Menge von Ranking bis zu Kartell. Und dann das ganze Thema mal Search versus KI. Das mal sozusagen ein bisschen getrennt machen, weil sonst kommt man immer so schnell durcheinander, habe ich jetzt festgestellt, wo ich ein paar
Sachen quer gelesen voll bei dir. Für die, die dich frecherweise noch nicht kennen und woher kommt dann jetzt sozusagen auch diese Perspektive von dir auf das Thema SEO? Wie bist du da aufgestellt und warum liebst du, was du da tust im SEO?
Wie bin ich aufgestellt? Ich bin raus aus Informationswissenschaftler, das heißt, man ist jetzt einfach gar nicht so ganz doof fachlicherweise aufgestellt und ich kann auch sagen, aus meinem Studium weiß ich, dass man auch in den nächsten 10 Jahren lustige Sachen bekommen, die wo immer sagen, okay, kennen wir schon, aber schön, dass es die Branche neu findet.
Verstehe, genau. Ja.
Ansonsten lange Tier Online, jetzt GetTraction, machen wahnsinnig viel im Verlagsbereich, aber auch ein bisschen SaaS, B2B und ähnliches.
Sehr cool. Ja, und Sarah, ich meine, du bist ja genauso betroffen, ne? Ich meine, du hast ja auch das Fokusthema Content Marketing. Du schaust gerade repetitive Aufgaben, wie kann man die durch KI natürlich auch effizienter gestalten? Und was ist denn, mich würde natürlich auch deine Wahrnehmung interessieren, Sarah, das Thema SEO. Was sind da für dich gerade so die Themen, die auf den Tischen der Unternehmen liegen?
Also die Tischen, die auf den Unternehmen liegen, die Themen, die auf den Tischen der Unternehmen liegen, sind tatsächlich immer noch die Basics. Es ist nicht zu glauben. Also da kommt ja jetzt, wir haben ja gesagt, wir mischen es nicht, ich mische es jetzt doch so ein bisschen, da kommt jetzt das ganze Thema KI mit rein. Und in den Content-Seminaren ist eine der wichtigsten Fragen so, wie können wir das denn jetzt schneller, einfacher und besser mit KI? Das ist eigentlich so ein Dauerbrenner-Thema. Was ich manchmal noch so ein bisschen, ich denke, da werden wir heute auch hingehen, Jens, was ich im Moment immer raushöre, ist so ein bisschen auch die Frage, ja, sollen wir jetzt diese ganzen KI-Bots aussperren oder nicht? Stimmt. Weil, und das, ich finde, das führt uns auch so ein bisschen zurück in die früheren Jahre. Da hatten wir das ganze Jahr mit dem Thema, soll ich irgendwie in Sachen Google, was soll ich optimieren für so eine Box oder soll ich nicht optimieren? Was soll ich denn? Aber dann klickt ja keiner mehr. Was ist mit den Zero-Click-Searches? Das will ich ja irgendwie. Das wiederholt sich so ein bisschen. Das ist so mein Feeling und deswegen bin ich super froh, Jens, dass du heute da bist, um das so ein bisschen aufzuräumen, so auseinander zu klamüsern, so dieses Mischmasch, das wir da so haben. Und ich glaube, ich wünsche mir jetzt einfach was. Ich meine, Weihnachten ist durch, aber man kann ja auch mit Wünschen fürs neue Jahr starten. Ich wünsche mir, dass wir mit dem Google-Thema anfangen. Was ist da los, lieber Jens? Was hat Google 2025 für uns mitgebracht und uns angedroht?
Genau. Also ich denke, das ist relativ trivial. 25 ist die Fortführung von 24, was die Fortführung von 23 und die Fortführung von 98 war. Die Welt ist ja ein Kontinuum. Also wenn wir Menschen zählen Jahre, die Welt nicht. Das heißt, wir sind in einem großen Kontinuum. Ich denke, was ganz spannend war, so letztes Jahr, was auch, glaube ich, das Schöne ist ja, die Erkenntnisse, was so letztes Jahr rausgehauen war, kommt ja meistens das Jahr später erst so in Handlung rein. Da war einmal die schöne Geschichte vom Johann von Hülsen, gegrüßt an der Stelle, der sich ja mal auseinandergesetzt hat mit den ganzen Crawling-Thematiken und festgestellt, er kennt ja Search Console, da gibt es mal diesen grauen Bereich, der dann heißt gecrawlt, aber nicht indexiert. Und im ersten Moment so denkt man, oh, hat irgendwas von mir gecrawlt, hat es aber nicht indexiert. Es kann aber sein, dass es auch Sachen sind, die er schon lange Zeit gecrawlt hatte, aber schon seit 120 Tagen keinen Recrawl mehr gemacht hat. Dann wandern die quasi aus dem Index raus. Also man kann sie lustigerweise noch finden, das ist absurd, also sind es irgendwie nicht ganz raus, aber scheint so eine Art Supplemental irgendwas, also muss schon nach dem Title exakt suchen, um das zu finden.
Ja, spannend, okay.
Aber du wirst die Dinge halt nicht mehr groß reinkriegen und das ist etwas, was wir halt bei unseren Kunden verlagseitig sehr oft sehen, so ein Verlag, der halt so 30 Jahre ins Internet rein publiziert hat, ohne dass einer gefragt hat, da liegen halt Sachen rum von irgendwelchen Äußerungen von Kanzler Schröder, den keiner mehr kennt, außer das ist der Typ von Gazprom. Nee, das ist der gleiche über, aber egal. Was einfach keinen mehr interessiert. Und so, und da kann man halt schön erkennen, was man eigentlich sich auch von der Plattform quasi schenken kann, wenn man da große Bereiche hat. Aber sowas ist entspannt, da hat man sich früher irgendwie intuitiv hat man gedacht, ja, vielleicht will er meinen Kram nicht. Und sich damit auseinanderzusetzen, weil Google wohl offensichtlich so ein Capping hat, wie viele Dokumente sie überhaupt haben wollen und sich da ein bisschen auseinanderzusetzen, das auch wenn man nicht Verlag ist, ich sehe das auch bei kleineren Seiten, man sieht einfach, Google holt gewissen Kram nicht häufig, dann scheint es nicht interessant zu sein. Mhm. Und dann kann ich entweder fragen, warum ist es nicht interessant oder wenn ich die Kappa nicht habe, dann schmeißt es einfach weg. Also wenn du keine Kappa hast, dich damit zu beschäftigen, dann ist es dir ja auch unwichtig. Also sage ich immer, wenn Leute sagen, ja, Jens, wer soll denn die 4000 Seiten, da habe ich keine Zeit zu. Ich so, das ist genau die Antwort. Wenn du keine Zeit hast, dann ist es dir selber nicht wichtig. Dann lass es bitte nicht online.
Ah, das finde ich, da würde ich jetzt gerne mal so eine dramatische Pause dran setzen. Weil ich finde das unfassbar heilsam für alle da draußen, die vielleicht noch so voller Motivation in so einen Content Audit starten und dann dastehen und deren Welt zusammenbricht, weil sie sagen, ja, okay, cool, ich weiß jetzt, was ich tun sollte, was jetzt schon irgendwie wichtig wäre, aber wer soll es denn tun? Und bis dann eventuell meine Kapazitäten aufgebaut sind, um es abzuarbeiten, ist eigentlich eh schon wieder alles neu und alles anders. Und ich finde das irgendwie ein sehr, sehr heilsames Herangehen zu sagen, schau dir mal an, was einfach gar nicht indexiert ist, was kein Mensch aufruft, was nie von jemandem irgendwo gefunden wird und dann lösche es einfach. Tu dir selber den Gefallen, red mit deinem SEO, damit es nicht nur gelöscht wird, also bitte nicht einfach auf Löschen drücken, red mit deinem SEO, der weiß, wie es richtig geht. Aber das finde ich finde das großartig. Ein schön umzusetzendes To-Do für 2025.
Ich kann dir raten, Sarah, einfach löschen ist meistens das Einfachste.
Ehrlich? Ich habe immer noch so gelernt, lösch es auf keinen Fall. Wir wollen nicht auf 404 landen.
Das ist, da ist ja keiner. Das ist ja das Schöne an der Geschichte. Also ich meine, du guckst dir den Kram an, gehst in deine Webanalyse rein und siehst, da ist halt seit 3 Jahren kein Zugriff mehr. Dann kannst du es löschen. Und dann gibt's natürlich Leute, die sagen, oh, wer weiß, ob da Backlinks drauf zeigen, irgendwelchen alten. Die sind aber auch irrelevant meistens. Also ohne Mist, wenn Google den Kram schon nicht mehr im Index hat, dann ist das auch sowas wie eine Soft 404. Das war eh. Also ich bin dazu übergegangen, immer sehr radikal zu sein. Dann kommen immer Kunden, sagen, können wir nicht doch nochmal prüfen? Sagen, okay, wenn du unbedingt 10 Manntage loswerden willst, bitte, ich wehre mich nicht gegen Geld. Ich würde es halt nur selber nicht machen, aber ich habe es dir einmal gesagt. Reicht mir. Die, die mir glauben, werden keinen Nachteil bisher.
Noch viel heilsamer jetzt. Du musst nicht mal mit deinem SEO reden, wenn kein Mensch drauf ist. Lösch es einfach.
Genau, exakt. Also das ist da gut. Also das ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Das zweite, was wir haben, ist das ganze Thema Nutzererfahrung oder User Engagement. Das ist, glaube ich, auch etwas, was immer stärker wird und was man nachher nochmal, wenn man Google und so beschäftigt, wo es mit Google hingeht, auch nochmal auseinandersetzen können. Jetzt aber rein für uns beim Arbeiten. Wenn wir kennen diese ganzen Core Web Vitals, da bin ich jetzt nicht so der größte Fan von, wenn man da, sagen wir mal so, wenn man gelb ist, reicht's aus. Also rot kann ja beliebig rot sein. Das kann ja auch sein, kommt in 5 Tagen. Also ist ja nach oben offen, rot. Da gibt's ja so. Das will ich jetzt nicht sein. Aber gelb reicht in der Regel aus. Ich habe noch nie einen gesehen, der mehr Traffic hatte, weil er von gelb nach grün gehüpft ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber eigentlich ist es auch zu wenig, weil Nutzererfahrung heißt ja einfach eher Engagement. Wir arbeiten die Leute mit und da gibt's jetzt auch so ein paar spannende Sachen, dass man versucht auch, Engagement-Sachen jetzt zu nutzen für die interne Verlinkung. Also das sagst nicht die meisten gelesenen Artikel, sondern die meisten Artikel mit hinreichend Engagement-Werte. Also, dass du sagst, ich zähle nicht einfach die, sondern ich sage, die waren auch mindestens 1 Minute da. Da haben sich irgendetwas qualitativ, was noch dazugeht, damit du irgendwo auch dieses Engagement hochziehst. Kommt aber auch viel dazu, Medieninhalte, gute Aufbereitung also schöne Struktur im Text, dass man ihn gerne lesen möchte, auch auf Mobile. Ich finde, das passiert heutzutage immer noch. Du hast dann irgendwelche lustigen Elemente so mit Bild und Text. Total. Und dann mobile auf einmal geht der Text so wörterweißig so runter und du hast eine riesen Weißfläche nur noch klein und denkst, hat da denn keiner hingeschaut? Also das sind so ganz viele triviale Kleinigkeiten, die eigentlich auch schon immer wichtig waren, die hier allerdings wirklich stärker sind, weil wir sehen durchaus, dass diese Engagement-Werte sich mittelfristig immer auch sehr positiv auf die Rankings auszahlen. Und auch, da geht's auch wieder hin, optimiere nicht einfach auf Position und auf Zugriffe, sondern guck, dass die Leute das machen, was du am Ende von ihnen willst. Also du willst ja nicht irgendein Engagement, in der Regel hast du ja irgendein Ziel und guck, dass du das durchmessen kannst und sag, von den Leuten, die das Ziel erreichen, also auch wir haben jetzt viele regionale Verlage, die haben ja Subscription, also die haben Werbung und Subscription, haben ja viele. Und dann auch natürlich, wer erzielt denn Subscription? Und dann gehst du hin und hast so nach einem Jahr 5% Reichweitenwachstum, aber 30% mehr Subscriptions. Weißt du, dass du dann so, dass du einfach sagst, ich will dir gar nicht das Clickbaitigste nach oben ziehen, weil das gar nicht unser Geschäftsmodell ist. Ich will das eine andere nach oben ziehen und das zahlt sich positiv aus.
Total. Und es ist ja auch nochmal ein guter Treiber, diese Engagement-Analyse für den ersten Punkt von dir, dass man halt wirklich die Dokumente in Frage stellt, die halt wirklich unter gewissen Schwellenwerten auch liegen. Ich glaube, das ist ja auch nochmal gut. Es muss nicht nur überall die Zahl 0 stehlen oder sehr lange nicht mehr gecrawlt, sondern halt auch, okay, wir brauchen gewisse Schwellenwerte. Ansonsten sind wir auch nicht wettbewerbsfähig. Und das sieht man ja auch dann tatsächlich wiederum in den Core-Updates, ne, welche dann wahrscheinlich einfach offensichtlich schlechte Nutzersignale aufgewiesen haben oder sehr starkes Pogo-Sticking hatten. Also Pogo-Sticking in der Form, Suchergebnis, Klick auf die Landingpage, nee, nicht das, was ich wollte, zurück zum Suchergebnis. Und das sind ja Signifikanzen, mit denen der Algorithmus auf jeden Fall arbeitet.
Exakt. Und da sind wir beim Thema. Ich meine, was man als wirklich jetzt, man macht es jetzt auch schon sehr lange, wenn wir in den letzten 15 Jahren zurückschauen, was immer der Anspruch, egal wie man das Thema gerade nennen, Google schraubt die Qualitätsansprüche nach oben, je besser es in der Lage ist, Qualität einzuschätzen. Und da werden sie auch weitergehen. Der Weg geht halt immer weiter.
Und wenn ich ganz kurz nur, ganz kurz, weil du ja auch die Core Web Vitals gerade sehr relativiert hast. Ich gehe da sogar, würde es noch weitergehen, dass ehrlich gesagt auch dann das Thema, dass Google einfach gesagt hat, komm Leute, Technik könnt ihr einfach nicht. Ich gebe es auf, weil wenn man sich mal so die Muster der Top-3-Positionen anschaut, sind das nie W3-konforme, HTML auf säuberste geputzte Webseiten.
Das sowieso nicht, da kriegt eh keiner.
Ja. Genau. Und deswegen, also, das bin ich ganz klar bei dir, Jens, dass man da halt so viel mehr auf das Thema Engagement, Content reingeht. Und natürlich klar, ne, wenn Sarah ein wertvolles Content Piece entwickelt und ich das in irgendeine technische Grütze reinkippe, nimmt es auch Kraft raus. Aber trotzdem sehe ich dann das dringend zu relativieren. Entschuldigung, das nur als kurzer Einwurf noch.
Es gibt Entschuldigung, ganz kurz. Ja, bin voll bei dir, außer die Technik ist komplett im Eimer. Also ich hatte das gerade wieder Kunden, weißt du, so. 100.000 URLs eingereicht, 300.000 indexiert im Grün, wo du fragst, wo kommen die 200.000, die Google denkt, die es gar nicht geben kann, die es am Index aufnehmen und 28 Millionen im Grauen. Und keiner weiß, wie die an diese URLs rankommen, doch wie die im System verstehen, weil man das System nicht im Griff hat. Da bist du halt komplett verloren, weil du weißt gar nicht, wann dein neues Piece, was du publizierst von Google als neu überhaupt erkannt wird, weil sie ja irgendwo rumrennen. Also du kannst schon richtig versagen, aber das ist eben, also solange du nicht richtig versagst, kommt Google mit klar.
Ja, ich glaube dann, wir können das ja so runter draußen auf die Bereiche Usability und Crawlability, dass ich das einfach maximal im Griff und im Blick habe, ne? Absolut. Ja, verstanden.
Das ist eine Entwicklung, die wir auch im Content Marketing merken. Ich meine, klar, das geht Hand in Hand, SEO und Content Marketing, aber die Zeiten von, wo so Ideen kommen wie 5 Tipps um, 3 Tipps für, die sind einfach vollends vorbei. Also das ist auch
ein unter 7 Tipps geht gar nichts.
Ja, 35 müssen es sein. Aber es ist so diese X-Tipps für, die sind in 90% der Fälle von Größen besetzt, von Brands besetzt, wo du gar nicht rankommst, wenn du jetzt mit dem Quatsch erst anfängst.
Aber Sarah, gerade der letzte Tipp wird dich umhauen.
Ja, genau. Unbedingt. Der letzte wird es sein, der unter X, weiß nicht wie vielen Ads dann irgendwo versteckt. Genau. Wenn du gut bist, findest du ihn auch noch mobile, kriegst einen Keks. Ach, nee, also, aber da merken wir das auch. Du musst einfach, wir gehen da, im Content Marketing gehen wir jetzt ja auch viel, viel mehr auf Klasse statt Masse. Wir schauen eben genau, dass wir das nicht mehr machen. 25 Serien zu 313 Tipps, sondern lieber die Kapazitäten, die da reingeflossen sind, bündeln und was ordentliches, zielgerichtetes ausarbeiten, wo ja auch das Thema Engagement reinkommt. Wir sagen, wen wollen wir eigentlich abholen? Was soll der eigentlich tun? Wie wollen wir den eigentlich weiterbringen? Und wir verabschieden uns von dem egozentrierten Zielen, irgendwo weit oben zu stehen mit irgendwelchen noch so generischen Suchen,
ja,
sondern
ich glaube, das hatten wir ja auch in den letzten Autos sozusagen, ne, dass halt diese esoterische Content-Beschaffung des Contents der Reichweite wegen ein Ende haben muss. Ne? Ihr kennt ja mein Schicksal, ne, mit der Versicherung, die dann Ostereier bemalt und eine Unfallversicherung an die Leute zu bringen. Ne? Also das ist halt eine reine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, sogar Prä-KI-Zeitalter. Und das passiert aber jetzt natürlich umso immenser. Und das war ja, Jens, auch eine steile These von dir beim letzten Jahresvorausblick, dass KI eher dazu führen wird, dass wir Content bekommen, auf den keiner gewartet hat. Sowohl menschlich als auch algorithmisch.
Exakt, genau. Ja. Und da muss man halt sagen, wenn Google die Qualitätsrichtlinien hochschraubt, wird es für uns kaufmännisch teurer. Ja. Wenn es teurer wird, muss ich mich auf die Sachen beschränken, mit denen ich es auch machen kann. Und dann ist mal die Frage, wie viel Content kann ich aktuell halt, das ist viel wichtiger, also nicht ständig neu, sondern ich habe mein Piece und ich habe das ja auch. Also es gibt Leute, denen kannst du es 50.000 Mal erklären, die wollen unbedingt das andere. Sag immer, okay, wenn du es willst, ich sage, es ist doof, aber irgendwann nehme ich das Geld. Was soll ich machen? Meine Katze braucht Futter, alles gut. Aber im Grunde genommen muss halt sagen, okay, wie viel kann ich denn aktuell halten? Und aktuell halt auch kontinuierlich besser machen. Also wo kann ich denn sagen, okay, ich weiß, das Ding ist wichtig, kann ich jetzt hier noch ein Erklärvideo reinmachen? Kann ich eine schöne Infografik reinsetzen? Kann ich das überhaupt irgendwie visuell besser gestalten, so dass es irgendwie outstanding aussieht? Also, aber auch, wie gesagt, das ist auch schon ewig, weil das Thema, was ist hier, Reduktion und Fokussierung, also es ist nicht neu, es wird nur immer krasser.
Da vielleicht nur ein kleiner Trick auch, gerade Content-Formate auch weiterzudenken über Text hinaus, das fällt ja SEOs unglaublich schwer, aber einfach mal nach euren aktuellen Themen suchen und beobachten, welche vertikalen Suchergebnisse Google noch vorschlägt. Was ist da der Fokus? Ne? Steht da News, brauchst du sehr aktuelle Inhalte, Bilder, Videos sind immer sehr bei erklärungsbedürftigen Themen der Fall. Und wenn du dort dann einfach eine Landingpage gebaut hast, die nur eine reine Textwüste ist, ohne Content-Design, ohne Content-Multimedialität, wirst du es halt auch nicht an Relevanz schaffen. Absolut. Ja.
Genau. So, und
es ist ja auch für dich. Entschuldigung, Jens, es ist ja auch für dich strategisch sinnvoll, wenn du jetzt an deinem Content arbeitest. Ich meine, du kannst ja, irgendwann hast du die Themen bei dir auf der Seite, die für deine Zielgruppe relevant sind. Es sei denn, du bist jetzt irgendwie newsgetrieben, das ist nochmal was anderes, aber als Unternehmen habe ich ja irgendwann die meisten W-Fragen da, ich habe die größten Probleme abgearbeitet und bearbeitet und dann macht es ja Sinn, wieder von vorne anzufangen und zu sagen, ich gehe jetzt nochmal über alles drüber und mache alles nochmal besser, als zu sagen, ich erfinde jetzt noch weitere Content-Elemente, die eventuell vielleicht für die eine Schneeflocke unter meinem potenziellen Kunden passen könnte. Das macht weniger Sinn. Also das ist ja auch für dich, was das Thema Manpower angeht, viel, viel sinnvoller.
Absolut. Beziehungsweise, wie man ganz gerne haben, sagt, okay, wenn ich jetzt Contentstücke geschaffen habe und es sind irgendwie, was ich weiß, 100, 200, muss ich irgendwie einen Blick halten, wenn man da ein schönes Tracking drauf hat und merkt man die rausaltern. Also dass du halt weißt, okay, guck mal, wenn rausaltern heißt ja in der Regel, dass irgend Leute kommen, die besser sind als du. Man nennt es raus, halt eigentlich nimmt die Competition in der Regel zu. Das heißt, dann musst du frühzeitig anfangen, nicht, dass du ganz erst auf 8 oder 9 runter raus oder auf 12 und dann hast du die Nutzersignale gar nicht mehr, musst wieder, also je früher du gegensteuerst, desto besser ist es. Also.
Finde ich gut. Also, erstes To-Do war löschen, zweites To-Do ist, die Dinge, die wirklich gut funktionieren, verbessern. Da dran arbeiten, da was dran machen. Sehr schön. Okay, was braucht man noch für ein erfolgreiches SEO-Jahr 2025?
Genau, was mir ganz wichtig ist, das Thema interne Verlinkung. Und da meine ich jetzt nicht mehr das, was ich früher immer hatte. Ich liebe das immer noch, das ist auch ganz wichtig. Das hatten wir schon öfter, Informationsarchitektur. Sondern, dass du deinen Content verstehst, nicht nur aus der Navigation heraus, dass ich von überall einsteigen kann, sondern auch aus dem Text selber. Also, dass du den Nutzer bewusst führst, und nicht einfach so ein Wort intern verlinkst oder related Artikel drunter, das ist alles zu automatisch. Sondern, dass du sagst, du übrigens, hier alles zum Thema Testament, genau, aber hier, was ist denn, wenn du das Testament nach X und Z machen möchtest, nochmal Longread? Also weißt du, guck mal, du hast diese 15 Möglichkeiten. Oder von hier wieder zurück nach oben, den Nutzer bewusst fühlen, damit, also ich meine, sonst musst du Leuten immer so ein Buch in die Hand schön, das Schöne vom Internet ist, du kannst halt so weit rein und raus, wenn du es ordentlich und sinnvoll verlinkst, aber auf den Link hinschreiben, den Nutzer sagen, was er da kriegt, warum er das für ihn interessant ist. Voll. Bewusst redaktionell schreiben, also das ist vom Arbeitsprozess immer ein bisschen anstrengender, weil man muss nämlich den Content-Stamm kennen. Auch da ist wieder gut, wenn es jetzt nicht 5000 sind, sondern man hat so überschaubaren Kram, aber genau weiß, wo jeweils so die Einsprungpunkte, Ausgangspunkte, Übergabepunkte zum nächsten sind, weil das erhöht wieder das Engagement. Das zahlt sich wieder extrem positiv drauf aus. Und immer, ich mag das immer so gerne, wenn du beim SaaS bist, dass du halt sagst, guck, so kannst du das alles Stück für Stück machen. Hier hast du auch noch ein Excel, mit dem du das machen kannst, etc. pp. Aber ganz im Ernst, du merkst schon irgendwie, du bist da einfach im Monat drei Stunden oder drei Tage beschäftigt. Hier, 9,90 € geht auch von alleine, wenn du bei uns. Also auch an den richtigen Stellen dein Verkaufsargument reinbringen. Nicht ein blödes Banner drüber stellen von dir selbst. Am besten jetzt ja auch noch mit Black Friday, wo du sagst, okay, danke. Also ich sag, Rabatt ist ja so das Heroin des Vertrieblers. Weißt du, bist dann relativ schnell abhängig, aber deine Preise sind im Arsch. Denk lieber bewusst danach, wo du deinem Content die Übergabe machst zu deinem Produkt mit einem guten Argument, was genau zu dem Bereich passt.
Ja, verstanden. Also das fehlt mir halt auch oft, ne? Wenn dann die Ratgeber oder die Service-Content-Bereiche einfach dann auch nicht zur Transaktion führen, da geht es ja schon entsprechend los, ne? Und da muss man ja auch Gedanken machen, gerade in Sachen Content-Design, reicht dann da einfach diese Anchor, per Anchor-Text verlinkte Link, oder sollte ich auch grafisch halt auch arbeiten mit der internen Verlinkung, ne? Auch immenses Stilmittel, ganz, ganz wichtig, ja, ganz genau.
Ich finde da auch ganz, ganz wichtig, dass man sich genau dieses Thema überlegt, was bringt denn meinen User weiter? Also ich habe so ein ganz, ganz schlimmes Ungetüm letztens zufällig gefunden im Seminar. Da sind wir bei Shopify und es geht um einen Artikel, wo es darum geht, sich selbstständig zu machen. Also Shopify beginnt ja wahnsinnig früh im Funnel. Das ist noch gar kein Funnel, wo die anfangen quasi. Und so zum Thema selbstständig machen. Und dann ist in den ersten drei Zeilen das Wort E-Commerce verlinkt. Und du landest, wenn du dort draufklickst, auf der Blog-Übersichtskategorie zum Thema E-Commerce. Du sagst, okay, das ist recht viel filmreifer, kann ich jemanden halt jetzt auch nicht rauskegeln aus dem Thema. Also innerhalb der ersten drei Zeilen auf eine Blog-Übersichtskategorie-Seite zu verlinken, ist halt so aus User-Führung schon irgendwie Wahnsinn.
Ja, absolut. Also die ersten Absätze sollten natürlich dann wirklich erstmal die Intention bedienen, ne? Und dann halt entsprechend rüberleiten, ne? Und halt auch wirklich zu unterscheiden, weil das sehe ich ja eindeutig. Jens, da würde mich noch deine Meinung interessieren, weil viele E-Commercer sind da zu rübergegangen und haben ihre Transaktionsseiten mit Service-Content gemischt. Grüße gehen zum Beispiel raus an Kaufland. Da sieht man halt dann, ne?
Ja, aber auch schon lange, genau.
Ja, richtig, genau. Und da sieht man ja einen deutlichen Abwärtstrend gerade in dieser Strategie von so ambivalenten Dokumenten. Das heißt, du hast oben im Titel das Transaktionsversprechen, Matratzen günstig kaufen, die Produktübersicht kommt und unten hast du dann sozusagen diesen klassischen Service-Content, also wirklich rein informationsgetrieben. Das macht es ja auch im gesamten Marketing unglaublich schwer. Ich meine, Sarah kann damit nicht arbeiten, weil sie hat eine Kategorieseite, die du ja nicht weiter in der Kundenreise einbinden kannst, Sarah, ne? Also klar, du kannst mit Sprungmarken arbeiten, aber das sehe ich halt auch als sehr, sehr schwierig an.
Ja, das Konzept, also das haben sie ja geerbt. Also Hitmeister hat es an Real und von Real dann Kaufland. Das war so der Content Journey über die deutsche Domainlandschaft.
Und ja, auch der Hero Case erstmal. Ja, absolut. Ja.
Und hat auch sehr gut funktioniert. Also gerade diese Grillseite, also das war so schön. Und ich fand den Text, also jetzt mal rein den Text, nicht falsch, weil der war schön strukturiert und hat den Leuten auch geholfen, den richtigen Grill zu finden. Total. Wenn du denkst, wann brauche ich einen Schwenkgrill, wann brauche ich einen Kugelgrill, wann ein Smoker, also welcher Einsatzgebiet, das war schon sinnvoll und hat dann auch immer wieder verlinkt und draufgeklickt hast, bist du auch wieder oben auf das Ding und zwar auf den richtigen Filter, den du gerade gesagt hast, will ich ja eigentlich. Also es hat schon funktioniert und das Thema, mit dem ich mache mir intern Konkurrenz, auf was soll eigentlich was schwenken, also ich fand das schon nicht schlecht. Ich bin noch der Meinung, ob man das in sich anders machen könnte. Ich bin immer kein Freund von diesem, also du bist auf Grill oder genauso auf Sneaker, weißt du, und dann hast du,
ja klar,
so, und du weißt gar nicht, was der Nutzer will. Und dass wir da überhaupt mit Produktlistings komplett random antworten, ist halt wütig. Also das hat mit Vertrieb nichts zu tun, das ist
wütig. Ja, richtig, ja, klar.
So, und eigentlich musst du so sagen, guck mal, wir haben das und dann hast du diesen Content mit den Produkten gemischt. Ich würde wahrscheinlich diesen Content nach oben ziehen und sagen, Kugelgrill, das sind übrigens hier die Top-Kugelgrill, die es hier haben. Es wird halt auch so eine Content mit Produkt reingesprenkelt. Gibt's ja auch teilweise. Ich glaube, DM hat da ein paar ganz schöne Sachen, wenn du auf den Obercut, wo du noch nicht wisst, was sie sind, wo die das schön betexten und so. Und so den Nutzer dann quasi gefühlt durch den Shop führen. Das ist noch kein Ratgeber-Content, das ist noch was anderes, sondern wirklich sehr nah am Produkt zu helfen bei den Leuten, die drin sind, die Auswahl zu treffen. Du kannst nebendran natürlich dann einen Ratgeber haben, wenn du wirklich sagst, von wegen, du, ihr habt diese, was muss ich denn bei Hautpflege, weißt du, ich habe diese Art von Haut, also da gehst du aber auf die konkreten Problemstellungen ein. Das ist wieder was ganz anderes. Das eine ist so, ich sag, so ein gefüllter Shop, wo du sagen kannst, ich kam hier rein in das Ladengeschäft und Designs zeigen mir, wo ich hingehen muss und so ein kurzer Verkäufer gibt mir nochmal 3 Hints, versus ich gehe direkt an den Tresen und sage, hör mal zu, ich habe dieses Problem, was brauche ich denn da? Weißt du, so ein bisschen Apotheke, wo du sagst, guck mal, ich habe hier so Kratzen im Hals.
Richtig, ja, genau.
Und dann fangen die an, mit dir so ein bisschen dich durch 4 Fragen zu führen oder ähnliches. Da hat ja die Katharina Stapel, Grüße gehen raus, ja, den schönen, zusammen mit dem Pascal Fantou, auch Grüße gehen raus, die schöne Frage gestellt, und die fand ich sehr, sehr schön auf der SMX. Weißt du, kennst du die?
Nein,
hau raus. Okay, du hast einen Online-Shop für Waschmaschinen und du möchtest 1.000 Euro ausgeben für eine Waschmaschine. Wie viel Euro gibst du aus? 950 bis 980, weil du wählst einen Filter bis 1.000 Euro und wählst dir eine aus.
Okay? Ja, klar.
Klar. Mit wie viel gibst du aus, wenn du damit ins Fachladen gehst? 1.200.
Ah, verstanden.
Verstehst du? Ja. Wir sind ja schon so doof, dass wir den Leuten auch noch die Möglichkeit, weißt du, anstatt ihnen einen Vorteil zu erklären, was du für ein bisschen Geld noch an wie viel mehr Leistung, das nimmst du dir komplett weg. Also unsere ganzen Shops sind sehr technisch gedacht und nicht vertrieblich gedacht.
Ja, und vergleichsorientiert, nicht serviceorientiert oder qualitätsorientiert, absolut. Ja,
das ist aber kein SEO-Thema. Ich fand es aber einfach nur, das war so ein geiles Bild, deswegen habe ich auch gleich die Props an die Kollegen rausgegeben, was nicht meins, aber das fand ich, erklärt so viel.
Ja, verstanden, ja. Und da sind wir jetzt tatsächlich jetzt ja schon auf der Seite der Nutzerinnen da draußen. Die werden gerade jede Menge mit unterschiedlichen neuen Möglichkeiten der Suche konfrontiert. Die Social Search ploppt auf, aber halt auch dann die KI-Search. Auch natürlich geprägt durch solche Kooperationen oder Kollaborationen zwischen der Telekom und dem Magenta-Tarif und dass ich dann ein Jahr Perplexity Pro umsonst nutzen kann. Das heißt, Sarah, ich glaube, das ist ja auch eine Frage, die wir auf jeden Fall mitgebracht haben. Wie wird sich 2025 die Signifikanz der Suchverteilung, oder wird es eine Suchumverteilung geben, seitens der Plattform zum Beispiel? Und ich meine, Jens, du beschäftigst dich auch viel mit Google Discover zum Beispiel, durch die ganze Verlagslandschaft zum Beispiel, ne? Wie nimmst du da den Markt wahr und wie wird sich der aus deiner Sicht entwickeln?
Genau. Also für Verlage ist das Thema in sich ganz spannend. Wir haben jetzt gerade auf dem Newscamp in Augsburg, das ist so eine große Verlagsveranstaltung, da gab es so ein schönes Panel, da war irgendwie Chefredakteur von Spiegel drauf und sonst was. So. Und da ging es um die Frage, Plattformen und Verlag, wie stellt man sich auf? Und der hat gemeint, irgendwie hattet ihr halt nicht den Mut gehabt, das Ding richtig zu benennen, weil eigentlich ist es Google und die Verlage, weil alle anderen Plattformen geben gar keinen Traffic mehr ab. Punkt. Muss auch mal sagen. Also die Zeiten, wo Facebook der größte Traffic ist, schon lange rum. Alle Sachen, die mit Verlinkungen sind, werden ja überall gedowngraded. Und so gerne ich auf Elon Musk rumhaue, weil ich den echt für eine sehr gefährliche Person halte, dass er jetzt keine Links mehr in Twitter startet. Das machen alle anderen auch. Also das muss schon die richtigen Sachen kritisieren.
Ja.
So, das heißt, da bleibt einfach Google als großer Trafficbringer übrig. Und da ist natürlich Discover auch nochmal größer als Search. Punkt.
Genau.
Was wir da halt sehen, sehr, sehr stark, ist natürlich das Ganze, in Discover ist halt Eat noch viel stärker. Es haut viel, viel, viel stärker rein. Und was da wieder spannend ist, ist das zweite E, was ja mit reingekommen ist, mit Experience versus Expert. Was ich an der Stelle spannend finde, weil ich A glaube, dass Expertentum sehr schwer von Google zu messen ist. Also du sagst, komm, mach Autorenbox, oder kannst ja auch sagen, Co-Autor gegengelesen von Doktor irgendwas, aber da kannst du auch hinschreiben, wer soll Google das prüfen. Also bedingke, aber so. Experience heißt ja eher, du schreibst aus der Ich-Perspektive, also mir ist XYZ passiert. Das geht aber ein bisschen Meinung versus Fakten auch drin. Das ist eine, also ich finde das gesichert eine sehr, sehr spannende Richtung, weil wenn ich das eine nicht messen kann, dann gehe ich auf das andere. Also eine Meinung kann ich ja schreiben, auch bei Yammeltem, es ist mir passiert. Der muss aber auch so Meinung kennzeichnen. Bin noch nicht ganz sicher, wie ich damit umgehen möchte. Aber was sehr, sehr, genau, also ich bin ja auch Bürger in einem Land, verstehst du?
Ja, verlier den Gedanken bitte nicht, weil das ist ja generell sehr abstrakt, weil im E-Commerce kannst du es halt sehr klar darstellen, auch durch Review-Datenbanken zum Beispiel. Abstrakter wird es im B2B-Umfeld, wo du dann halt entsprechend Use-Cases vorstellst und wie ordnest du dir in der Architektur der Webseite richtig an, machst du sie der Produktzugehörigkeit transparenter mit den Use-Cases, anstatt eine einzelne Referenzseite zu haben, aber das ist ja ähnlich abstrakt, ne? Wie willst du diese Experience bei B2B-Schicksalen darstellen, wenn du nicht eine Review-Datenbank nutzt, ja.
Exakt. Aber wir haben so einfache Sachen, die eben ganz gut funktioniert. Wir haben festgestellt, okay, wir haben eine Prüfung gemacht, zu was habe ich jetzt eine Autorität? Indem wir sagen, okay, welche Themen, die wir publizieren, und wir gucken, nehmen halt einfach alle 5 Minuten eine News-Sitemap mit, das heißt, ich weiß, welche Themen wie häufig geschrieben werden, wie viel kommen davon in das Cover an und wie viel machen die dann?
Ja.
Und da kannst du halt eine schöne Kette machen. Das hieß halt, bei manchen Themen geht jeder 2. Artikel durch, bei jedem nur jeder 10. Dann kriegen die auch so viel Reichweite. Also kannst schon messen, für was glaubt Google, für was
das Ding
steht. Punkt. Mhm. So, und dann ist es trivial, wenn du mehr Traffic machen willst, von dem, was mehr geht, machst du mehr. Erstmal ganz, so. Geht nicht bei allem, wenn es halt irgendwie tagsaktuelle, die du nicht beeinflussen kannst, aber ich sag dir, Politik ist bei weitem nicht der größte Bereich in Discover. Es sind viele andere Sachen. Also, ich sag nur Katzen. Und das ist kein Witz. Hunde noch viel größer und andere Sachen. So, und dann kannst du das natürlich spielen. Jetzt kann aber passieren, und das hat mir jetzt wirklich gemerkt, dass du auf einmal Sachen spielst, die du von deiner Experience als auch Expertise nicht hast. Es hat aus irgendeinem Grund funktioniert. Man wusste nicht so genau, warum. Es ist eine Blackbox, hat ab. So. Und da gab es jetzt wirklich diverse Updates, wo die Sachen einfach rasiert sind. Zum Beispiel, bist ein Zielgruppenmagazin, machst aber ganz viel allgemeine Renten, die übrigens auch sehr stark gehen in das Cover. Machst du aus irgendeinem Grund, dass irgendwann ging es bei dir, da hast du davon immer mehr gemacht, da hast du ganz viel Treffung. Irgendwann geht das Google hin und sagt, Moment mal, in euren komischen Autoren und überhaupt, sonst auf der Webseite geht es so um Yoga und Duftkerzen.
Ja.
Verstehst du? Und dann sagen die, okay, das, irgendwie haben wir uns wohl hier geirrt. Also das merkst du bei solchen Updates und bam, ist der ganze Kram weg. Und dann stehst du da und denkst, komm, ich kriege den jetzt zurück. Sagst du, nee, kriegst du nicht. Das war einfach vorher ein Fehler. Also du kannst dich auf den Kopf stellen, bist du nicht. Also wir müssen halt ein Rebranding machen. Aber funktioniert nicht. Das gleiche Problem hast du, und das ist Entschuldigung, das ist jetzt extrem Klischee. Ich kann aber nichts dafür, dass die Welt teilweise Klischee ist. Also nicht die Menschen, aber die Welt, wie sie die Menschen sieht. Bitte jetzt nicht unterscheiden. Ja. Aber es gibt sowas wie Frauenmagazine. Ein schweres Thema. So, die haben teilweise sehr ernste Themen, weißt du, wie Gender Pay Gap wegen Kinder und all so ein Kram. Und nebendran aber Horoskope und Esoterik. So, und Google versucht jetzt ja reinzukriegen, ist die Plattform in sich trustworthy, also schreibt, also wenn du voll Esoterik-Fan bist, kriegst du auch Esoterik vorgeschlagen. Das ist gar nicht das Thema, da habt ihr gar kein Problem. Aber du kriegst irgendwann deine echten Themen nicht mehr durch, weil die sagen, bei dir ist zu viel, ich habe zu viel
Fake News. Ja, verstanden.
Also Kram, also nicht Fake News, sondern unwissenschaftlichen Gedöns.
Da ist ja dann wieder das Engagement, das heißt, die User werden das ja auch einfordern und entsprechend mit den Inhalten wahrscheinlich dann auch über Discover mehr interagieren. Es ist ja auch ein sehr personalisierter... Genau,
normalerweise müsste es gehen, weil du siehst bei beiden gute Werte und du fliegst trotzdem raus. Und da habe ich gefragt, warum eigentlich? So. Und das Thema ist hier,
dass
Google wirklich versucht, über den ganzen Fake-News-Kram halt, du merkst ja, wir sind ja eine sehr aufgekratzte Welt geworden irgendwie. Und du siehst, dass die versuchen, irgendwo gegenzusteuern. Wenn die jetzt merken, du mischst Hard Facts mit Soft Facts, sagen wir es mal so, zu stark. Und Soft Facts meine ich jetzt Sachen, ich meine, Horoskop ist halt jetzt nicht ganz wissenschaftlich und Esoterik auch nicht ganz wissenschaftlich. Also, so, dann sagen die, dann bin ich mir sicher, nicht sicher, ob der Rest stimmt bei dir. Du bist nicht ganz seriös. Also,
trustworthy.
Und das kann die oft, das ist mir gerade bei ganz vielen Leuten komplett auf, obwohl ihr auf beide Themen und oft nicht die Leser auch beides von ihnen erwartet haben, lustigerweise auf die, also so etwas zu mischen gerade, ist nichts, was ich in 2025 noch machen würde. Mhm. So wie früher, wenn du dein Mittel des Tages Problem hattest, weißt du, wurde auch immer
2008,
2009 da rausgeflogen, bist mit der ganzen Seite. Da sowas Ähnliches sehen wir jetzt hier in dem Bereich.
In Discover. Und,
in Discover.
Ja, absolut, Discover, genau. Das als eine, ist ja eigentlich auch, du betrachtest ja diese Plattform sehr, sehr separat, ne, auch aus Sicht der Verlagshäuser dann. Und dann ist natürlich jetzt auch das Thema omnipräsent, wie und ob bereite ich mich als Unternehmen für das Thema der KI-getriebenen Suche vor, nutzerseitig jetzt. Ne? Also letztendlich Inwieweit, und Sarah, das hast du angesprochen, sollte ich in den Trainingsdaten auftauchen, mich dafür offen machen? Ich meine, Jens, du hast natürlich, man sieht ja auch die Kooperation zwischen OpenAI und der Times zum Beispiel, mit der Bitte, wir würden ganz gerne auf euer 100-jähriges Archiv zugreifen, weil wir wissen, das ist definitiv kein KI-Content und wir werden dort keinen Qualitätsinzest betreiben, was diese Trainingsdaten angeht. Das heißt, du sitzt natürlich auch auf einem Unternehmensportfolio, Jens, das du berätst, die halt auf journalistischem Gedankengut sitzen, was ja generell erstmal sehr charmant ist für etwaige Deals mit den Betreibern von KI-Modellen zum Beispiel. Das ist ja das eine Schicksal. Und ich glaube, gerade bei unseren Hörern, Zuschauern, Sarah, ist ja erstmal so diese Metastrategie. Ne? Das heißt, wann sollte ich mich für die Trainingsdaten öffnen und wie finde ich vermehrt in den Antworten der Maschinen statt?
Genau. Ich habe mir mal versucht das nach Geschäftsmodell, für mich hängt das eher am Geschäftsmodell, was ich verfolge.
Sehr gerne, ja.
Ich habe erstmal gesagt, einmal den Verlagsbereich, also Reichweite, Ad monetarisiert oder Subscription, mit beiden nehme ich ein, als ein Geschäftsmodell. Dann Verkauf oder Lead-Generierung ist für mich erstmal.
Perfekt, ja.
Und dann PR und das allerletzte ist Local SEO, was am wenigsten von betroffen ist, deswegen habe ich es am Ende geschrieben. Aber das sind erstmal so die Sachen.
Ja, und geile Aufteilung, ja.
Genau, gehe ich zu Reichweiten oder Subscription? Perplexity gibt mir die Quellen an. Aber du glaubst doch nicht, dass die Quellen so stark klicken wie ein Treffer.
Total.
So, das heißt, meine Reichweite wird massiv runtergehen. Und warum sind Verlage nicht in großen Mengen auf den anderen sozialen Plattformen, weil du keine Erlösquelle hast? Also was bringt's dir? Wieder Newscamp, da war ein schöner Vortrag von der ARD, was sie auf TikTok machen. Neben der, sagt einer von der Südwestpresse, können die ja machen, die kriegen ihr Geld ja auch so. Ich kriege ja kein Geld dafür, wenn ich es mache. Also for what? Also wie kriege ich das refinanziert? Und hier ist das Gleiche. Wenn ich also dort drin stattfinde, haben die Verlage also erstmal kein großen Interesse dran, außer sie werden direkt von ihnen bezahlt. Dann frage ich mich aber nach den Geldmengen. Das sind diese 10 Millionen, die sind Springer, sehr viel zu wenig. Also wenn ich den Kosten, also auf Dauer zu wenig. Netter Deal am Anfang, aber erstmal zu wenig. So dass die für die viele Verlage im Moment überhaupt kein Geschäftsmodell da drin ist. Dass die dann sagen, es macht mehr Sinn, da gar nicht stattzufinden, bevor die von mir was lernen. Aber das ist auch eine Geschichte, so es reichen ja, wenn der öffentlich-rechtliche seins aufmacht. Es muss ja einer reicht ja auch von, um das Thema kaputt
zu machen.
So, deswegen wird das wahrscheinlich dauerhaft nicht durchzuhalten sein. Vor allem, wenn du dann für deine eigenen Arbeiten auch mit den Dingern arbeiten möchtest, dann musst du eh wieder drauf lassen.
Sonst kannst du keinen und so wiederholte sich dann wahrscheinlich mit der damaligen Leistungsschutzrechtdebatte zu Google News-Zeiten.
Die wird kommen und die wird viel, viel stärker kommen. Davon gehe ich extrem stark aus und die werden hier irgendetwas bezahlen müssen. Es ist auch gesellschaftlich, finde ich, richtig. Da komme ich gleich zu. Gehen wir direkt zu PR, weil da geht es nämlich zum nächsten hin. Die einzigen, die ein Interesse haben können, weil die Leute nicht zu ihnen kommen, sind Leute, die eine Nachricht setzen müssen, die eine Agenda haben und die kommunizieren, nicht um selbst über den Text wiederum eine Refinanzierung zu haben. Das heißt, wenn Verlage, ob öffentlich-rechtlich oder privat, am besten beide, nicht überleben können, dann bleiben nur noch die übrig, die aus einem anderen Grund, außer mich zu informieren, kommunizieren. Dann habe ich, also für alle Parteien ist das spannend, für jeden Pharmakonzern, also jeder, der PR macht. Und wenn ich daraus, wenn nur noch das übrig bleibt, dann haben wir eine ziemlich blöde Welt.
Allerdings.
Deswegen sehe ich das Thema hier als, ist jetzt nicht arbeitstechnisch, aber es ist halt einfach so. Und deswegen, wenn ich im PR-Bereich sitzen würde, würde ich mich damit jetzt auseinandersetzen, wie ich da reinkomme.
Richtig.
Und wie die von mir möglichst viel lernen können. Als Verlag, wie gesagt, macht es keinen Sinn, das muss auf der anderen Seite geklärt werden. Mhm. Also deswegen unterscheide ich das. Kommen wir aber zu dem Thema, das finde ich sehr spannend, da könnt ihr mir auch vielleicht noch ein bisschen helfen, Verkauf und Lead-Generierung. Im Moment kann ich ja noch nicht so arg viel gut verkaufen. Also ich meine, aber wenn wir mal so weit hintergehen und sagen, wir kommen zu unseren schlauen Agenten und irgendwie klappt das irgendwie oder auch Google geht da hin und sagt, du guck mal Google Shopping, du kannst direkt durchbestellen.
Richtig.
So, das kann ich ja alles machen, aber dann werde ich als Händler obsolet. Da bin ich ja nur noch ein Kistenschieber. Also ich habe kein Branding, ich habe keine Kundenbindung. Ich kann als Händler selber nicht, ich bin reiner Kistenschieber, also dann bist du eigentlich obsolet. Dann kann ich dich aus der Kette auch irgendwann rausnehmen. Deswegen sehe ich das von wegen, wir brauchen keinen Händler mehr, die brauchen keinen eigenen Shop, die machen alles, findet überall irgendwo anders statt. Wenn du nur Händler, für Hersteller, geiles Konzept. Verstehst du? Weil da findet ja die
Marktausführung
statt. Also deswegen, die beiden Perspektiven sind halt da komplett konträr. Und du wirst die Frage haben, ich weiß ja nicht immer, was ich will. Ich brauche ja schon teilweise Vergleich. Also wer es schafft, den Leuten eine gute Auswahl und gut zum Produkt zu führen, und wenn du das hinkriegst durch ein gutes Dialogsystem oder so, wie auch immer, also wie gesagt, Shops, du bleibst halt immer bei 1.000 und runter. So, also wenn du das irgendwie aufbrichst und in einen guten Vertrieb online hinkriegst, nicht Marketing, weil immer dass es Online-Marketing heißt, hat mich schon immer genervt, weil es muss Vertrieb heißen. Das ist Vertrieb. Wenn ich mit den Menschen arbeite, bin ich Vertrieb. Das ist eine 1-zu-1-Kommunikation, die ich halt irgendwo in Technik gegossen habe.
Ja.
So, wenn ich das gut hinbekomme, kann ich richtig gute Marktanteile holen. Dann ist der Vertriebler wieder ahead und kann dem Hersteller die Preise oder die Sachen diktieren, siehe Amazon etc. Also das ist ja immer schon unser ganzes Leben lang, weißt du, früher waren es mal die großen Kaufhandelsketten, dann waren sie wieder obsolet und so. Du bist ja immer, wie weit kommt der Hersteller zum Kunden ran und wie als Händler, wenn ich einen Shop betreibe, der einfach im Moment da draußen rumgondelt, würde ich mir ernsthaft Gedanken machen, warum braucht man mich eigentlich? Und die Frage muss ich beantworten. Wenn ich nicht beantworten kann,
unbedingt.
Sollte ich ein neues Geschäft machen, ganz dringend.
Ja, ja. Aber genau diese Segmentierung zeigt ja auch ganz deutlich, dass du fest davon ausgehst, dass der Traffic über die KI-Suche eine Signifikanz erreicht, die wir nicht ignorieren können. Also relevanter als Bing Search in Deutschland.
Okay, das ist jetzt auch, also, was sagst du als nächstes? Mehr Anteile als die FDP? Man ist ja schon alles bodenlastig.
Ja, ich verstehe also, schon.
Genau. Das ist klar. Ja, das ist richtig. Mir ist es, aber ob es jetzt 10% wird, ich sehe jetzt in den nächsten, sowas kommt ja mit Generationen. Also ich bin jetzt ja auch gerade mit meiner Tochter, 5. Klasse, und ja, man merkt halt schon so, du kriegst halt die ganzen Sachen fürs Hausarbeiten, sowas ist halt mit Perplexity oder ChatGPT schneller hin, als wenn du dir
gerade Google
zusammenklickst. Ja. Geht einfach besser. Du musst halt den Kindern nochmal beibringen, verifizieren nochmal, dass das stimmt, was da ist. Was bei Perplexity ein bisschen besser geht, weil halt eben das auch dann die Clickouts wieder. Ich glaube, dass du im Ratgeberbereich, weißt du, von genau das, wie kann ich mein Fahrrad aufpumpen? Also du weißt, die ganz lustigen Ratgeber, die es da gibt, gibt es bei NDR, Info, das ist ein Riesenrad, also NDR, der hat einen Riesenratgeber. Oh Gott, warum? Der Kram wird dorthin wandern. Der wird dahin wandern, weil es für viele besser geht. Ich finde auch manche Sachen, das habt ihr schon mal, ich habe ja manchmal den Hang so gerne, ich mag YouTube ganz gerne und ich schaue manchmal so lustige React-Videos an. Und da gibt es so einen schönen Mensch, der geht einmal in der Woche durch nach Deutsch als Amerikaner und schaut sich die deutsche Meme-Reddit an und versucht rauszubekommen, was sie da lustig finden. Und dann übersetzen und sowas, und dann merkst du, jetzt hat er den Wortwitz doppeldeut halt nicht erkannt. Ja. Aber der schmeißt dann diese absurden Dinge nach ChatGPT rein und lässt sich das erklären und der kriegt das hin. Das finde ich extrem faszinierend. Wenn du Humor, der so aus so einer Doppeldeutigkeit von einem Meme, was gerade eben erst erstellt ist, ist wirklich auf aktuelle Referenz, also das können Sie jetzt nicht, und denkst dir, okay, Respekt, danke. Aber zurück zum Thema. Also ich glaube, diese Ratgeber-Sachen werden stückchenweise dorthin laufen. Damit wird man irgendwann nicht mehr hingehen. Auch so von wegen, wie muss ich denn jetzt Steuererklärung, also von allen möglichen, wird immer mehr dorthin wandern. Aber noch haben die Leute das andere drauf und noch ist der Zugang zu den Systemen nicht so einfach. Du musst gucken, die meisten Anfragen sind mobile. Du kannst zwar auch ChatGPT als einzelne Dings mobile drauf machen, aber das ist noch weiter weg von, es ist noch nicht seamless, das ist noch ein bisschen unhandlich, sagen wir es mal so, während das Suchfeld gleich da ist und du kannst dann einfach reintippen.
Ja, absolut.
Wenn ich anfangen kann, mit dem Ding zu sprechen, wird es eine andere Nummer, glaube ich. Weil das ist viel besser. Mich hat ja Siri, hat mich nie eine ganz andere Kram, weil ich konnte irgendeinen Kalendereintrag machen und das war's und der Rest war und meine Musik starten, aber dann war Ende Gelände. Ich glaube, wenn die Dinger gut, wenn ich anfangen kann, mit dem cool zu reden und der dann über Zeit, also kennt man aus dem Sci-Fi, sich auch ein bisschen angewöhnt, wie ich so ticke, dann werden das richtig, also das werden richtig schöne persönliche Assistenten werden. Deswegen würde ich sagen, so in 3-4 Jahren reden wir da über eine andere Nummer. Für 2025 ist es definitiv noch zu früh. Aber
ja, verstanden.
In 10 Jahren reden wir über eine andere Welt.
Ja, total. Unfassbar, ne? Unfassbar. Und Sarah, ich muss sagen, ich bin gewappnet für 2025. Ich habe ausreichend Joe-Fix-Argumente gesammelt und muss sagen, ich bin sehr gespannt für die, die das jetzt hier nochmal abstrakt zusammengefasst haben wollen. Guckt euch auch die Workflows von Sarah und mir bei unseren Lernformat-Videos hier auf YouTube an. Grüße gehen raus. Schaltet mal rüber und lasst ein Abo da. Von daher, Jens, du kennst das Prozedere. Vielen, vielen Dank von unserer Seite
aus. Ich habe noch ein Thema vergessen. Ein Thema haben wir vergessen. Und das finde ich für 25 sehr spannend, weil das kann nochmal alles ändern. Oh, nicht Arbeitsrecht, sondern Google, Antitrust-Verfahren und Google-Abspaltung. Also die Frage ist, wie sieht Trump das Thema? Weil das wird ja nicht mehr so ganz rechtsstaatlich nah an der USA werden. Aber wenn die den Chrome abgeben müssen, dann ist ihr ganzes Thema, die ziehen so viel, ich kann nochmal sagen, wie viel Daten Google aus Chrome rauszieht. Also nicht nur die Core Web Vitals-Werte, aber auch sonst.
Total.
Das ist massiv. Also deswegen auch eure Webanalyse und da GA4 mal richtig einrichten, damit ihr so Nutzermetriken habt.
Google und wer hätte die Liquidität, Chrome zu kaufen?
Ja, wenn du zwangsverkaufst, dann musst du ja nicht viel Geld, dann können wir beiden das machen, wenn sonst keiner will, Patrick.
Ja, genau.
Also easy, legen wir kurz mal ein bisschen unser Hartgeld zusammen und dann
gehen ja, und dann PayPalen wir das kurz, ja.
Genau, aber ohne Mist, wenn die Chrome verlieren, oder Chrome die Daten für alle zugänglich, also das ist das Nächste, also wird es ihnen abgenommen oder das andere, was ich auch sagen kann, die müssen die Daten öffentlich bereitstellen. Mhm. Auch dann haben natürlich die ganzen KI-Leute wieder etwas ganz Neues zum Lernen, das kann alles beschleunigen. Da wird nochmal was uns kommen, wo man noch nicht so genau
wissen,
wo es hingeht. Aber das, bitte haltet diese Rechtsfälle irgendwo auf dem Auge, weil das kann die Welt relativ schnell verändern.
Wären jetzt natürlich auch jetzt super letzte Worte für dich gewesen hier in diesem Format, aber du darfst dir nochmal gerne abschließende Worte zurechtlegen, während Sarah und ich hier abmoderieren. Von daher, Sarah, ganz bis hierhin ganz lieben Dank, Jens, und du darfst übernehmen, Sarah.
Ja, ich habe einige neue Erkenntnisse, Argumente für meine Seminare, für die 121 Watt. Also da geht dieses Jahr ordentlich was. Und apropos, da geht was. Wir haben jetzt gerade erst gestartet mit dem Ausblick, so den Online-Marketing-Ausblick auf 2025. Was müsst ihr denn im Auge behalten? Wo wird's wichtig? Was darf euch nicht unter den Tisch fallen? Und wenn du sagst, ich will das alles nicht verpassen, dann abonniere uns doch. Entweder bei YouTube oder bei allen gängigen Podcast-Formaten. Und wenn dir die Folge mit dem Jens gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich extrem über 5 Sterne. Das war's von mir. Und lieber Jens, die letzten Worte gehören dir.
Genau. Egal was passiert, wenn du Buffy dabei hast, bist du safe.
Sagt Jens Fauldraht beim 121 Watt Podcast. Yeah.